die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Trashcast. Ja, wie ihr vielleicht letztes Mal schon gehört habt, sind wir nur noch zu zweit, denn der Stu hat uns fürs Erste verlassen. Er wird aber wiederkommen, das hat er versprochen. Und bis das der Fall ist, halten ich und der Carlo die Stellung. Und da möchte ich auch direkt den Carlo begrüßen. Hallo Carlo.
Schönen guten Abend, Pascal.
Ja, wir beide schaffen das, oder?
Natürlich, auch wenn natürlich Stu jetzt gleich schon im Intro total gefehlt hat, aber ja. Was will man machen?
Kann man nichts machen, Na gut, genau, es ist der 5. Trashcast schon, wie die Zeit vergeht.
Ja, die werden und, groß.
Ja, und ich fand, der 4. Trashcast war bisher so das Highlight, oder?
Von der Filmauswahl, ja.
Denn mit Hulk Hogan der Hammer und die Todeskandidaten, da haben wir uns ja zwei richtig faule Äpfel rausgesucht, würde ich sagen.
Ja. Ja, obwohl der Hulk Hogan-Film natürlich seine.
Ja, der war schon was Besonderes, ne? Also, ja. Das war schon so die Speerspitze des Beschissenen, was wir bisher hatten.
Ja.
Ja. Auch wenn du ihn mochtest.
Ja, natürlich. Aber ich denke, uns stehen noch einige große Klassiker und faule Äpfel bevor.
Ja, genau. Wie zum Beispiel heute. Denn heute haben wir uns dafür entschieden, teuren Scheiß zu gucken, ne?
Ja.
Also Trash von ganz oben. Budget. Beide dreistelliger Millionenbereich.
Ja.
Und beide ordentliche Geldverbrennungsanlagen, möchte ich sagen.
Genau. So kann man es definieren.
Ja. Ich glaube, wir fangen einfach mal mit Wild Wild West an, oder?
Ja, dann sind wir auch chronologisch in der richtigen Reihenfolge. Wild Wild West von 99.
Genau.
Und Van Helsing von 2004. Hammer.
Genau. Okay, die obligatorische erste Frage ist natürlich, wann hast du Wild Wild West das erste Mal gesehen?
Wild Wild West habe ich tatsächlich zum Kinostart am 29.07.99 mit den Kindersommerferien im Kino gesehen.
Okay.
Und ich muss gestehen, ich war total scharf auf diesen Film, weil im Voraus schon monatelang das Musikvideo auf MTV lief von Will Smith und der Film unheimlich gehypt worden ist mit Trailern im Kino und Werbung und Plakate und Banner und Pappaufstellern, was es alles so in den 90ern gab, hatte ich richtig Bock drauf.
Also würdest du sagen, dass Wild Wild West so der große Sommerblockbuster des Jahres 1999 war?
Na, das war definitiv Episode 1.
Ach ja, stimmt. Ja. Neben Episode 1.
Aber einer der, weil man konnte sich ja zu dieser Zeit ja noch darauf verlassen, dass man im Sommer ja wirklich noch mit Highlights zugeballert worden ist. Ab Ende Mai bis Anfang September. Ist ja auch nicht mehr so. Aber zu dieser Zeit kam ja jede Woche ein Knaller nach dem anderen ins Kino.
Ja, 99 auch noch Matrix zum Beispiel, ne?
Ja. Die Mumie hatten wir. Also es war ein herrlicher Sommer.
Herrlicher Sommer, ja. Fandest du das Wild Wild West auch so ein bisschen als neuer Man in Black beworben wurde?
Ja.
Regisseur, Hauptdarsteller?
Ja, natürlich mit Will Smith in der Hauptrolle. Und ja, Man in Black 1 liegt ja 2 Jahre davor, 97, der erste. War ja auch der große Renner und wird natürlich auch automatisch mit Will Smith verbunden. Ich denke schon, dass sie die Werbetrommel darauf ausgelegt hatten, dass der Regisseur von Man in Black jetzt wieder mit Will Smith ein neuer Film kommt. Mhm. Müsst ihr gucken, müsst ihr schauen.
Ja. Also ich weiß noch, dass ich mir Wild Wild West damals auf DVD besorgt habe, denn als der im Kino kam, war ich noch ein bisschen jung dafür. Mhm. Dann habe ich ihn mir angesehen und ja, war sehr begeistert damals in jungen Jahren von dem Spektakel, das da aufgefahren wurde. Aber bevor wir jetzt auf den Film eingehen, vielleicht noch kurz die Inhaltsangabe. Die würde ich eben übernehmen.
Ja.
Und zwar in aller Kürze, wie wir das gewohnt sind. Es geht um einen US Army Captain, gespielt von Will Smith, und einen US Marshal, gespielt von Kevin Kline, die den Auftrag bekommen, den bösen Dr. Loveless zu stoppen. Der ist nämlich etwas unzufrieden mit dem Ausgang des Bürgerkrieges und würde gerne den Präsidenten der Vereinigten Staaten platt machen. Unter anderem mit einer riesigen Tarantel, die er sich gebaut hat. Und ja, so machen sich die beiden dann auf den Weg, den Dr. Loveless zu stoppen. In aller Kürze.
In aller Kürze. Das war ja, du hast ja den ganzen Film gerade wiedergegeben.
Ja.
Mehr passiert ja auch nicht.
Mehr passiert ja im Prinzip nicht. Ne? Naja, man könnte zum Beispiel noch sagen, dass sie irgendwann Unterstützung von Selma Hayek bekommen.
Ja,
ne?
Ja.
Aber ja, und er spielt, glaube ich, 4 Jahre nach dem Ende des Bürgerkrieges.
Ja.
Genau. Und ja, Carlo, du hast dir den Film ja auch nochmal angesehen, gehe ich von aus?
Ja.
Hat sich deine Meinung geändert?
Also, zum Verständnis. Also, ich habe ihn damals ja im Kino gesehen und ich war wie schon gesagt, ziemlich scharf auf den Film. War dann im Kino relativ enttäuscht, damals auch schon mit meinen 14 Jahren. Da hat man ja natürlich noch ein wenig andere Wahrnehmungen in Sachen Film, aber irgendwie fand ich den nicht toll, auch mit 14 schon nicht. Hm. Dann habe ich ihn hin und wieder mal im Fernsehen gesehen, aber nur so by away. Und ich habe mal letztens in irgendeiner Aktion mal eine Blu-ray gekauft.
Mhm.
Und dann habe ich ihn geguckt jetzt wieder und ich habe durchaus Momente gefunden, die mir gefallen haben.
Ja.
Er hat schon einen gewissen Unterhaltungsgrad, den man ihm nicht abstreiten kann. Vor allem, ja, dass er tja, einfach geradlinig wieder sein Ding da durchzieht. aber er ist, ich finde ihn handwerklich teilweise auch ziemlich mies gemacht, muss ich sagen.
Was meinst du damit?
Ja, also Effekte? Special Effects und so.
Mm,
ich mir da aber auch nicht sicher bin, ist es jetzt pure Absicht, weil es vielleicht von den Machern schon so gewollt war, dass das Million-Dollar-Trash-Wild-West-Packung James-Bond-Parodie ist.
Und dann halt auch noch mit dem Hintergrund, dass es eine filmische Umsetzung einer recht beliebten Fernsehserie der 1960er Jahre ist,
genau,
nämlich
genau.
Verrückter Wilder Westen.
Ja.
Könnte man so interpretieren, dass es vielleicht auch da noch so ein bisschen Hommage an diese Serie ist, ne?
Ja, genau. Habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist es Absicht trotzdem irgendwie. Es wirkt halt, wenn man den Umfang dieses Films betrachtet und dann diese Special Effects, die 99 definitiv schon hätten besser aussehen können.
Ja, vor allem, wenn man mit Matrix vergleicht.
Ja, klar. Dann weiß ich nicht. Ist.
Und man muss ja auch sagen, dass Wild Wild West letztlich ein Budget von 170 Millionen Dollar verschlungen hat.
Ja,
ne?
Ja.
170 Millionen. Ja.
Da frage ich mich, wenn man das immer so liest, was die Filme kosten und wie du dann den fertigen Film zu Gesicht bekommst, wo ist das Geld hingeflossen? Hätten wir das nicht auch günstiger produzieren können, wenn man schon absichtlich vielleicht die Effekte schlechter macht oder so. Aber wenn ich das Geld jetzt zur Verfügung habe, dann kann ich doch aus allem schöpfen. Und
ja,
das ist das, was man bei Wild Wild West nicht so ganz im Kopf will.
Wer weiß, wie viel Budget Will Smith, Kevin Kline und Selma Hayek da noch verschlungen haben.
Will Smith hat ja damit die größte Fehlentscheidung seines Lebens getroffen mit dem Film.
Ja,
er hätte ja Neo in Matrix spielen sollen, den hat er aber abgelehnt.
Ja.
Für ihn schlecht, für uns das Beste, was uns hätte passieren können. Jetzt stell dir mal Matrix ohne Keanu Reeves vor.
Ja, oder stell dir mal Wild Wild West mit Keanu Reeves vor. Nee, aber um mal auf Wild Wild West zu kommen, Also ich habe ihn ja jetzt auch wieder gesehen und ich muss sagen, dass ich teilweise wirklich gut unterhalten wurde von diesem Film, weil er sich ja wirklich mit voller Herzenslust durch das Western-Genre zitiert und dieses Western-Genre ja auch noch dadurch ausbaut, indem er es so ein bisschen mit dem Science-Fiction-Kino und dem James-Bond-Kino verquält, ne?
Genau.
Und daraus entsteht ja so ein richtig bunter Cocktail an Referenzen und Verweisen. Und die erste Stunde, der Film geht, ja, na, der geht, glaube ich, 105 Minuten ungefähr, ein bisschen mehr als 100 Minuten. Und ich sag mal so, die ersten 50 Minuten hatte ich wirklich Spaß mit dem Film, weil der so ungezwungen darauf aus ist, reine Spektakel zu liefern. Einfach nur Schauwerte. Schauwerte, 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 Schauwerte.
Ja, ja, ja. Also und, es ist ja mir ja auch so ergangen, jetzt bei dieser Dritt- oder Viertsichtung, was es war. Also langweilig wird es da definitiv nicht bei Wild Wild West.
Nee.
Es ist auch richtig schön, jetzt auch mal noch wegen so aufs Handwerkliche des Films zu kommen, auch musikalisch. Jetzt Elmer Bernstein hat den Soundtrack gemacht.
Ja.
Kennt man ja, Glorreichen Sieben und viele alte, bekannte Western.
Und so klingt er auch, das.
Ja, war richtig schön und Elmer Bernstein war ja zu dem Zeitpunkt auch schon gar nicht mehr so gefragt in Hollywood in Sachen Filmmusik. Das ist ein Pluspunkt, den Wild Wild West hat, finde ich, weil eben diese alte Westernmusik in dieser alten Tradition, die bringt dem Film auch nochmal so ein gewisses Flair.
Das stimmt, ja. Was mein Problem nur an diesem Film ist, ist auch das, was ich in der ersten Hälfte eigentlich lobe, dass er irgendwann wirklich erschöpft. Also irgendwann hatte ich so Ermüdungserscheinungen von all diesen Effekten und von all diesen Schauwerten und von all diesen großen Gesten, die da aufgefahren wurden. Also irgendwann fand ich, der Film er starrt regelrecht in seiner Schaulust.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich ging.
Ja, ja. Weil er uns eben von Anfang an so zubombt und immer aufs Gaspedal tritt und irgendwann erschöpft sich das auch der Humor, der durchaus mal hier und da funktioniert. Und Kevin Klein macht seine Sache gut, aber da finde ich zum Beispiel, umso fortgeschrittener die Laufzeit des Films, umso mehr nervt mich Kevin Klein auch.
Ja, aber umso weniger funktioniert die Chemie zwischen den beiden. Ne?
Ja, 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 zwischen ihnen und Wismus auch. Also der Humor und die Dialoge, das erschöpft sich wahrlich echt in dem ganzen, ja, in diesem Vergnügungspark, diesem West-Vergnügungspark, der du gehst rein die ersten 5 Minuten und da will ich hin und dort will ich hin und das will ich sehen. Du bist der Stund in dem Park und dann legt sich die Begeisterung.
ja. Aber was mir jetzt wieder aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, ob du das auch weißt, aber wir hatten ja vor kurzem noch einen Hatecast zu Django Unchained. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja, habe ich mitbekommen.
Genau. Und ich habe mir dann jetzt ja, als ich Wild Wild West wieder angeguckt habe, habe ich wirklich gemerkt, wie Tarantino sich auch an Wild Wild West bedient hat.
Stimmt.
Da gibt es wirklich Einstellungen, die er auch so in Django Unchained übernommen hat. Und man muss natürlich auch dazu sagen, der schwarze Held, gespielt von Will Smith, ist ja auch schon quasi so eine Vorwegnahme von Django.
Auch vom Outfit her.
Auch vom Outfit her, wirklich. Und auch vom lockeren Zünglein. Denn, klar, Django braucht ein bisschen, bis er zum Sprügelklopfer wird, aber diese Souveränität, die hat Will Smith zwar schon von Anfang an, aber die sind sich da schon relativ ähnlich. Will Smith ist ein moderner Westernheld, ne?
Ja, jetzt wo du sagst, ich erinnere mich mal zurück, wie Django Unchained angekündigt war, sollte nicht Will Smith eigentlich ursprünglich
richtig
auch da die
Hauptrolle spielen? Er sollte Django spielen, ja.
Ja, okay.
aber hat gesagt, er möchte keinen Rachefilm drehen. Er hätte den Film wohl angenommen, wenn Tarantino einen Liebesfilm geschrieben hätte.
Ach so. Ah ja, Miss lehnt immer irgendwie seine besten Rollen ab.
Und ich bin der festen Überzeugung, dass Tarantino sich Wild Wild West angeguckt hat und gesehen hat, dass, ja, Will Smith, der funktioniert. Hm. Auch in diesem Western-Setting. Und der hat die Coolness, um diese Figur zu tragen. Der hat auch die Star-Präsenz, um einen Film zu tragen, immer noch. Und ja, das müsste man vielleicht mal machen. Wild Wild West und Django hintereinander schauen und gucken, wie der mit der schwarzen Hauptfigur umgeht und wie er mit der Heldenbildung umgeht, ne?
Ja, ja. Wild Wild West, Ende der 90er, da hat man ja eigentlich in dem Sinne noch nicht so dieses politische Kino. Also es war in den 90ern relativ still. Mhm. Nicht so ausgeprägt, wie es jetzt ist oder wie es in den 60er, 70ern war. Ist dann schon interessant, wenn eben da ein Blockbuster kommt und Will Smith die schwarze Hauptrolle hat und noch gleichzeitig ein Westernheld ist.
Ne? Genau, und dann auch in der Zeit, wo kurz nach dem Bürgerkrieg. Ne?
Genau.
Und mit einem Bösewicht, der quasi das Endergebnis des Bürgerkrieges egalisieren möchte, indem er sich mit riesiger Kriegsmaschinerie auf einen Feldzug begibt.
Könnte man behaupten, Wild Wild West wäre zeitlos.
Ja, also von seinem Thema her, von den Themen, die da drin sind, ja, Rassismus und Hochmut und Gerechtigkeit, mit Sicherheit zeitlos. Das spielt ja auch dadurch ein, dass Wild Wild West jetzt nicht unbedingt historisch sein möchte. Ne? Das spielt zwar 1869, aber ganz ehrlich, den Film könntest du auch in ein anderes Jahr verlegen.
Das ist ja auch immer das, was ich an dem Blockbuster-Kino der 90er so lob. Die haben es früher geschafft, durchaus wichtige Aspekte in eine Geschichte zu verpacken, aber uns gleichzeitig tolles Event-Kino zu präsentieren. Nicht so, wie du es jetzt zum Beispiel kennst, wo es wirklich nur auf hohlen Inhalt hinausläuft und du nur Effektgewitter hast. Da war alles drin in den 90ern. Ich finde immer, wenn ich so einen Blockbuster aus den 90ern gucke, ich habe eine Geschichte, ich habe Charaktere, ich habe einen gewissen Grad an Tiefgang drin und ich habe reichlich Schauwert. Und man merkt es auch irgendwo noch eben dann Wild Wild West an. Obwohl Wild Wild West ja dann, da ging es dann schon wirklich zum Ende der Jahrtausendwende hin in die Richtung Kino, wie sich's jetzt halt bis jetzt entwickelt hat.
Ja. Ja, das stimmt schon.
Können wir dann später nochmal darauf zu sprechen kommen. Van Helsing ist der ist der absolute Prototyp dafür. 2004 ist auch das Jahr, das wahrscheinlich uns das Blockbuster-Kino versaut hat für die nächsten 20 Jahre.
Kommen wir gleich drauf.
Aber kommen wir gleich drauf, genau.
Genau. Jetzt erstmal noch Wild Wild West, der ja, es klingt fast so, als wenn wir beide den Film mögen, ne?
Ja, irgendwo schon. Also ich würde ihn jetzt nicht in den Himmel loben und sagen, hier absolut sehenswertes Teil musste rein. Mhm. Aber ich würde auch nicht sagen, boah, du kannst mit dem Film lustige Stunde schon haben und dann wird's halt etwas langweilig, weil es sich ausgelutscht hat. Aber auch müsste man vielleicht noch erwähnen, der hat so herrlich verquerte Charaktere drin auch.
Ja.
Auch die beiden Hauptdarsteller, Kevin Kline und Will Smith, so auf ihrer Reise, ihrer Mission so treffen, teilweise.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass der Kevin Kline ein erfindungsreicher Freund des Kostümierens ist, ne?
Genau.
Und genau. Sich in die ein oder andere Garderobe schwingt. was ja anfangs auch, wie gesagt, durchaus amüsant ist, aber irgendwann sich einfach abnutzt, ne? Ja. Weil es ist einfach zu viel. Es ist zu viel und das nimmt dem Film tatsächlich irgendwann die Dynamik, obwohl er immer in Bewegung ist. Dieser Film hat ja diesen ständigen Bewegungsdrang, immer was zu bieten.
Ja.
Und dadurch ist er eben auch nicht sauber erzählt, sondern poltert nach vorne und stolpert auch gewaltig. Hast du noch was zu Wild Wild West zu sagen? Sonst würde ich fast zu unserer Bewertung und zum Fazit kommen.
Salma Hayek hat zu wenig Screentime.
Ja, und die Figur von Salma Hayek, über die kann man, glaube ich, auch sehr gut streiten, wofür die eigentlich da ist und was sie der Geschichte eigentlich bringt.
Ja, genau. Und der Titelsong von Will Smith, ja, war damals auch ziemlich cool. Mittlerweile kann man sich auch nicht mehr so anhören, aber ich denke so um 1.30 Uhr auf irgendeiner Party, wenn du den spielst, macht er noch sein Ding genau richtig.
Ja, der war ja auch relativ, der war sogar relativ erfolgreich, der Soundtrack, ne?
Ja, der lief ja rauf und runter damals. Ja. MTV hat den ständig gespielt und das war auch eben diese Werbung, die du schon im Vorraum hattest, voraus. Der war ja schon, was weiß ich, im April oder was lief der schon, und du hattest ja noch nie so diesen Informationsfluss in den 90ern mit Internet und hier und dort, und du warst immer auf Fernseher angewiesen, was Material für Filme betraf, die erst in ein paar Monaten kommen, oder du hast eben dadurch gesehen, was kommt jetzt im Sommer.
Ja, war ja wahrscheinlich auch dann ähnlich mit dem Men in Black Soundtrack, ne?
Ja, der lief auch Monate im Voraus, und du hast in der Cinema-Vorschau gesehen, Men in Black ab September, aber der Song lief schon den ganzen Frühsommer, und es hat natürlich immer die Vorfreude ziemlich geschürt, solche Dinge.
Ja, ja. Worauf wir gar nicht zu sprechen gekommen sind, ist Kenneth Branagh. Heißt der Kenneth Branagh?
Genau.
Ich bin kein Freund von diesem Mann.
Okay.
Ich finde, das ist ein sehr arroganter Selbstdarsteller. Ich mag seine Regiearbeiten nicht. Schauspielerisch finde ich ihn auch oft anstrengend. Mhm. Aber ich muss sagen, als Dr. Loveless ist er wirklich großartig. Also ich mag diese Suffisanz, mit der Branagh auftritt, echt gerne. Das ist einer der wenigen Auftritte, wo ich wirklich sage, super.
Ja, ist ein ganz passender Bösewicht in dem Fall.
Ja, der hat echt so eine richtige schmierige, sehr gut, auf jeden Fall, sehr gut. Gut. Du siehst das ähnlich, ne?
Ich sehe es ähnnlich.
Ja, guter Mann.
Ja,
wobei, in dem Film jedenfalls guter Mann. Ja, ansonsten, streiten wir rüber. Okay, also, Carlo, wenn du magst, kannst du dein Fazit in ein, zwei Sätzen rüberhauen und vielleicht Punkte geben. Und zwar 1 bis 10 explodierenden Billardkugeln.
Also Wild Wild West bekommt von mir 5 hochexplosive Billardkugeln, weil er ist kein guter Film, aber er weiß, sein Publikum zu unterhalten, und für das, was er sein will, reicht's eigentlich. Guter Durchschnitt. Ein Trash-Vergnügungspark mit reichlich Schauwert.
Da kann ich mich eigentlich anschließen. Wie gesagt, erste Hälfte unterhaltsam, spaßig, schöne Regieeinfälle auch. Zweite Halbzeit, warum Halbzeit immer? Hälfte.
Du vermisst die Fußball-Bundesliga.
Ja, ich vermisse es. Zweite Hälfte dann, teilweise auch anstrengend im Zusammenspiel der Hauptdarsteller und dieses zwanghafte Schauwerte ausstellen. Ich wäre nicht bei 5, ich würde 4 von 10 hochexplosive Billardkugeln geben, aber ich sage auch, so schlecht wie Wild Wild West immer gemacht wird, hat er nicht verdient, das ist Quatsch. Da gibt es wirklich unzählige schlechtere Blockbuster, wie zum Beispiel Van Helsing.
Perfekte
zu dem wir jetzt kommen.
Ja,
jawohl.
Und ich starte gleich mal mit der tollen Inhaltsangabe.
Bitte.
Würde ich mal behaupten. Also, Van Helsing, ja, jeder kennt die Figur. Van Helsing, gibt sich praktisch auf die Jagd nach all den bekannten Universal-Monstern. Ist im geheimen Auftrag der katholischen Kirche unterwegs. Und hauptsächlich auf die Vernichtung von Graf Dracula angesetzt.
Ja.
Wie Gott will, nee, Moment, muss man schon noch mal ergänzen. Wie Gott will, macht er sich mit jede Menge tolle ausgefuchsten Vampirjäger-Ausrüstungsgegenstände auf und ja, versucht Dracula endgültig zurück in seinen Sarg zu boxen. Ja, mehr ist es. Van Helsing war nicht mehr.
Nee, also im Prinzip ist es nicht mehr. Weißt du noch, wann du ihn das erste Mal gesehen hast?
Am ersten Wochenende, wie er angelaufen ist, 2004.
Voller Erwartung?
Voller Erwartungen, der Trailer, damals schon Internet und alles und daheim immer auf den Trailerseiten den Trailer gesuchtet, weil er echt gut ausgeschaut hat in dem Sinne. Ich habe mir gedacht, boah, Hugh Jackman, Wolverine, Regie Stephen Sommers hat drei Obergranaten bis dahin ja abgeliefert, meiner Meinung nach, den Octolus und Mumie 1 und Mumie 2. Mhm. Und ja, da habe ich mir immer gedacht, da kann ja, wenn der jetzt hier Van Helsing sich annimmt und sämtliche Universal-Monster, den Wolfman, Frankenstein, Dracula mit reinpackt, das sieht nach absolutem Spaß aus. Mhm. Ja, so. Und dann gehst du rein, schaust du den Film an, kommst du wieder raus nach 2,5 Stunden und denkst dir, so, was war jetzt diese gequirlte, hingerotzte Special-Effekt-Scheiße?
Yep. Also, ja, also ich weiß noch, ich habe damals auch den Trailer, ich war 12, als der rausgekommen ist, 12. Und ich habe den Trailer gesehen und war total begeistert. Ich habe damals mit 12 schon sehr gerne die Christopher Lee Dracula-Filme geschaut. Ah. Und in der natürlich auch immer Peter Cushing als Van Helsing nicht fehlen durfte. Und ich weiß, dass mich dieser Trailer total fasziniert hat, weil der einfach diese Monster alle zusammengebracht hat. Ne? Frankenstein ist dabei.
Ja, der war sehr, sehr clever zusammengeschnitten. Also ja, hast du da gedacht, echt, da kommt jetzt wieder der Abenteuerfilm.
Die Action-Sause schlicht hin. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, dass Dr. Jekyll, Mr. Hyde, genau, ja, oder andersrum. Nee, so ist schon richtig. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, dass die auch noch dabei sind, ne? Ja. Und zwar Mr. Hyde als Glöckner von Notre Dame anscheinend.
Am Anfang, ja.
Am Anfang, genau. Denn Van Helsing muss sich nämlich in Paris auch noch Mr. Hyde stellen, der auf der Notre Dame-Kathedrale herumhüpft.
Ja.
Ja, natürlich sehr begeistert gewesen von dem Trailer und dann gesehen, als er auf DVD rausgekommen ist und gedacht, ja, guter Film. Und dann auch noch des Öfteren mit Freunden geguckt und ja, guter Film. Und dann irgendwann mich mehr mit Filmen beschäftigt und älter geworden und dann nochmal gesehen und festgestellt, dass das eigentlich ein großer Haufen Rotz ist, den der Stephen Sommers da abgeliefert hat. Ja. Und ich habe ihn jetzt diese Woche dann nochmal gesehen und ich war wirklich schockiert, wie mies dieser Film ist.
Ja, kann ich nachvollziehen. Er ist auch jetzt, nachdem ich ihn wieder gesichtet habe, er ist nicht besser geworden. Also es war damals im Kino schon ein Trauerspiel. Ich war echt niedergeschlagen danach. Ja. Weil ich mich da so drauf gefreut habe und mir gedacht habe, da kannst du doch so viel draus machen. Du hast sämtliche literarische Horrorgestalten in einem Film. Da kannst du doch echt eine geile Achterbahnfahrt draus machen. Aber das war, er war im Großen und Ganzen nichts anderes als eine Aneinanderreihung von schlechten Spezialeffekten ohne Sinn und Verstand. Das scheppert einfach 2 Stunden durch und es bleibt nichts übrig.
Ja, denn der Film funktioniert ja weder als Blockbuster noch als Edeltrash, ne?
Ja, oder als irgendwie gruseliger Creature-Movie oder irgendwie sowas. Also der hängt total in der Luft.
Ja, und das von dem Regisseur, der uns halt auch die Mumie geschenkt hat, ne?
Ja, ich mochte Stephen Sommers bis dahin echt total. Weil Octolus ist absolut Bombe. So
kürzlich. Nie gesehen, leider.
Ja, es kürzt sich so.
Ist das ein Kandidat für den Trashcast?
Dann kann man durchaus einen Trashcast aufnehmen, ja. Aber ein Creature unter Wasser Monster Movie, wie sich's gehört, wie man es richtig macht. Und ja, Mumie 1 war Bombe damals.
Ja. War immer noch Bombe.
Ja, das ist Abenteuerfilm, der hat alles. Ja. Mumie 2 kann man dann schon Abstriche machen. Das war dann teilweise zu viel des Guten. Da, auch da merkt man dann schon, da ging es dann ihnen wahrscheinlich mehr um die Effekte und die Zuschauer wirklich, wirklich.
Aber man muss dazu sagen, dass die Mumie kehrt zurück immer noch richtig starke Szenen hat. Ne?
Ja, der hat durchaus Momente, also da spielt die Musik und die Bilder absolut perfekt im Einklang teilweise.
Allein die Verfolgungsjagd durch London zum Beispiel. Ja. Ich meine, die Effekte sind da auch nicht sonderlich ausgereift, aber das ist einfach eine starke Szene.
Ja, ja.
Und auch mit diesen Schrumpfköpfen gegen Ende, ne?
Oh ja.
Ja, der hat schon gute Szenen.
Der hat seine Momente, ja.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, dass die Mumie ja so das erste Mal ist, dass sich Stephen Sommers so an so eine klassische Horror-Ikone gewendet hat. Und er hat sie sehr geschmeidig in die Gegenwart transportiert, in die moderne Blockbuster-Landschaft.
Ja.
Der Gedanke bei Van Helsing ist ja auch der gewesen, das Gleiche mit Dracula, dem Wolfsmenschen und Frankenstein zu machen.
Ja.
Aber eben auch die Wurzeln dieser Figuren zu respektieren und denen ein angemessenes Zusammentreffen Treffen zu bieten. Und in Wahrheit ist Van Helsing ja eben nicht diese respektvolle Annäherung an diese drei der größten Horror-Ikonen überhaupt. Nee, also darauf basiert ja alles.
Die gucken auch total lächerlich aus. Also Dracula, wie der dargestellt ist, furchtbar. Und Frankenstein und die Animation vom Wolfsmenschen.
Unfassbar. Also nicht nur, dass ich weiß gar nicht, wie hieß denn der Darsteller von dem Dracula? Richard Roxburgh?
Ja, Richard Roxburgh ist das, ja.
Ey, furchtbar. Furchtbar. Ich habe ja schon beim Blade Trinity Trashcast gesagt, dass Richard Roxburgh und Dominic Purcell sich darum streiten dürfen, wer der schlechteste Dracula aller Zeiten ist. Und wie gesagt, 2004 war wirklich sehr schlecht zu den Dracula-Figuren. Und vielleicht ist der Blutfürst in Van Helsing sogar noch schlimmer. Denn das ist ja unfassbar. Also das ist ja wirklich so eine uncharismatische Darstellung. Also, unglaublich.
Ja.
Und Frankenstein hat seinen Schwarz-Weiß-Opening, wo man sieht, dass Frankenstein und Dracula irgendwie zusammengearbeitet haben, weil warum auch immer. Und dann verschwindet er ja auch ewig lange aus dem Film.
Ja.
Und taucht dann irgendwie nach 80 Minuten oder so erst wieder auf.
Ja, ja, da merkt man schon, habe ich mir jetzt auch gedacht, wie ich ihn wieder geguckt habe. Ich denke, die hatten da alle vor, noch was Größeres draus zu machen. Eine Filmreihe oder so. Wahrscheinlich muss ich dann noch mit den einzelnen Monstern mehr Screentime hätte geben können. Aber es ist natürlich ein Riesenfehler, wenn ich gleich im ersten Film wieder alle reinhau. hat uns ja die Filmgeschichte schon oft genug gelehrt. Mhm. Siehe Spider-Man 3.
Zum ja, Beispiel, wobei den mag ich sehr gerne.
Ja, hat ist ja auch in dem Sinne auch nicht so schlecht, aber da fand ich immer einen negativen Aspekt, dass er halt zu viel wollte.
Überladen,
wenn, ja. Wenn zu viel Gegner in irgendwelchen Superheldenfilmen drinnen sind. Und du hast ja hier auch das gleiche Problem. Du hast hier so viel Monster und einen Helden, Van Helsing, und dann willst du das alles wieder komprimieren auf 2 Stunden. Und selbst wenn es ein Blockbuster ist, der jetzt nicht so viel Wert auf Geschichte legt.
Ja.
Es ist zu viel.
Das Problem an Van Helsing ist ja, dass er sich ja auch darum bemühen muss, allen Figuren, also Dracula, Frankenstein, dem Wolfsmenschen, der Kate Beckinsale, ich weiß gar nicht, wie ihre Figur heißt, Moment.
Valerius, Anna Valerius.
Irgendwie so. Und Van Helsing, dass man diesen 5 Figuren allen die nötige Zeit einräumen muss, um ihre Geschichte und ihre Motivation klarzumachen.
Ja.
Warum sind diese Figuren in dem Film? Warum?
Naja, das weil ich meinen Zuschauern so viel wie möglich bieten will. Glaube ich, das ist immer der Aspekt, den die dann da immer verfolgen, wenn die so einen Film drehen. Ich will jetzt hier auf die Kacke hauen und dann kommt das neu und den noch rein und das. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt man da in so einen Flow, wenn man an einem Film arbeitet oder am Drehbuch sitzt und dann kommt einem das gar nicht so falsch vor. Und wenn du das dann fertig hast, das Produkt kommt, fällt dir erst auf, oha, das war ja doch zu viel des Guten.
Ja, man hätte vielleicht Underworld-mäßig einfach nur Graf Dracula, seine Bräute und den Wolfsmenschen reinbringen müssen. Dann hätte man nämlich diesen Frankenstein-Mythos nicht noch so plattwalzen müssen.
Hätte man gegebenenfalls in einer Fortsetzung machen können. Aber ich glaube ja, soweit ich mich entsinne, war Van Helsing ja dann doch nicht so der Kassenbrenner.
Ich glaube auch nicht. Man muss ja auch dazu sagen, dass diese Figuren ja auch, ich glaube, beim Blockbuster-Publikum nicht mehr sonderlich gefragt sind. Man hat es ja auch jetzt auch wieder bei Die Mumie mit Tom Cruise gesehen und auch allgemein dieses Dark Universe, das wurde ja dann direkt wieder eingestampft. Auch hier Dracula Untold mit Luke Evans. Diese Figuren, ich weiß nicht, ob die noch für das Blockbuster-Kino gemacht sind.
Wobei 2004 noch ein Kinojahr war, wo die Leute auch noch wirklich ins Kino gingen. Du hast ja nichts gehabt, Streaming und so. Das Einzige, was immer gegen das Kino gekämpft hat, waren damals schon die Raubkopien aus dem Internet. Aber ich kann mich erinnern, 2004 war im Kino wirklich immer jedes Wochenende die Bude voll. Und es war egal, welcher Film lief. Und Van Helsing. Ich will jetzt nicht Stephen Sommers die Schuld in die Schuhe schieben, aber er ist vielleicht der Mitbegründer davon, von dieser Veränderung im Blockbuster-Kino, was so ab 2001 circa eingesetzt hat, mit den riesengroßen Massenszenen-Special-Effects. Das ist von Jahr zu Jahr dann immer schlimmer geworden. 2002, also, 2003 und 2004 und Van Helsing ist dann nochmal so richtig der Prototyp. Einfach nur Kino mit Effekten, 2 Stunden volle Beschallung und alles drumherum scheißegal.
Ja, denn Van Helsing hat ja wirklich kein Gefühl für Storytelling. Er hat kein Gefühl für seine Charaktere.
Ja.
Und er hat eigentlich auch kein Gefühl für die Tradition, in der diese Figuren stehen. Also, Figuren ausmachen.
Ja, und das auch wundert mich das, weil ja Stephen Sommers mit der Mumie ja durchaus bewiesen hat, dass er das in einem modernen Gewand auf die Leinwand bringen kann und aber irgendwo noch so diesen Hauch von Klassik drin hat. Und der Film bei Van Helsing total.
Ja, genau, was du sagst. Und die Mumie war ja sowohl modernes Unterhaltungskino, aber er hatte auch noch dieses klassische Abenteuer-Feeling und die Figur der Mumie, die war ja wirklich mythisch. Also die war ja wirklich die hat Bedrohung ausgestrahlt, weißt du?
Arnold Waslu hat es wirklich ziemlich gut gemacht.
Ja, damals. Und jetzt frag dich mal, wer hat Angst vor diesem Graf Dracula hier?
Oder von dem knuddeligen Wolfsmenschen.
Ja, also der ja sowas von offensichtlich aus dem Computer kommt, das ist ja pixelbrei, der da über die Leinwand hüpft.
Wenn sie das die Darstellung vom Wolfsmenschen so gemacht hätten wie bei Underworld im ersten, die Werwölfe teilweise ausgeguckt haben, da waren es ja wirklich noch Kostüme.
Richtig.
Das wäre wahrscheinlich cleverer gewesen. Hätte dem ein gewisser, ja, mehr ein Hauch von so Grusel mit reingegeben.
Ja, genau. Dieser Grusel oder auch dieses Schwarzromantische, was ja so dieses Gotische, was Dracula ja auch ganz stark hat, das ist ja auch leider nicht spürbar.
Ja.
Weil man muss ja sagen, Van Helsing hatte ja auch das Budget, um geile Kulissen aufzubauen. Und das ist auch das, was ich dem Film teilweise anrechne. Er hat teilweise wirklich schöne altmodische Kulissen.
Ja, das stimmt.
Allein dieses rumänische Bergdorf zum Beispiel, wenn dann die Vampirbräute über die Karpaten geflogen kommen und angreifen, oder einfach auch nur die Windmühle von Frankenstein.
Ja.
Oder auch das erste Bild von dem geheimen Schloss von Graf Dracula, wo sie dann den Eingang hochlaufen, was ja offensichtlich auch von Bram Stokers Dracula von Francis Ford Coppola inspiriert war. Ja,
und auch den Schwarz-Weiß-Anfang, da hat einen gewissen Flair.
Ja, richtig.
Hätte man vielleicht den ganzen Film durchziehen können, aber das wäre wahrscheinlich nicht so gut beim Publikum angekommen.
Ja, also ich sag mal, du hast schon drei Figuren mit Dracula, Wolfsmenschen und Frankenstein, die kein Schwein interessieren und dann auch, was heißt kein Schwein, aber relativ uninteressant sind und dann auch noch in Schwarz-Weiß. Schwierig.
Ja. Mehr schwierig geworden. Was noch positiv ist, ist der Soundtrack von Alan Silvestri. Finde ich, ist ein ziemlich guter Abenteuerscore mit sehr viel verschiedenen Variationen in der Musik.
Ja, das stimmt. Der ist wirklich durchaus stimmungsvoll und viel zu gut für den Film.
Ja.
Weil er sowohl dieses Schaurige abdeckt, aber auch diese Abenteuerlust, da hast du recht.
Der hat einen wahrlichen Bombast teilweise.
Ja,
da gibt's Tracks, die hauen ordentlich drauf.
Das stimmt, ja. Aber leider kommt Stephen Sommers inszenatorisch nicht hinterher.
Ja, Stephen Sommers, ja. Ich überlege gerade, es kam dann noch G.I. Joe, dieser furchtbare G.I. Joe.
Genau, mit Channing Tatum, ne?
Ja, und dann hat er doch, glaube ich, jetzt seitdem nichts mehr gemacht.
Doch, er hat noch diesen Odd Thomas gemacht mit Anton Yelchin, den ich durchaus mag.
Okay, aber nicht gesehen.
Der ist von 2013. Das ist so eine Geschichte über einen jungen Mann, der so Höllenkreaturen zurück in die Hölle bringen muss. Der ist ganz schön.
Okay.
Ist eine kleinere Produktion. Aber ja, der letzte wirklich richtig gute Film von Stephen Sommers ist Die Mumie.
Ja.
Und die Abenteuer von Huck Finn und das Dschungelbuch, die kenne ich beide nicht.
Ja, Dschungelbuch ist noch ganz, ganz gut.
Hat er eigentlich damals mit dem Greystock konkurriert? Mit Christopher Lambert?
Nee.
Nee, der war früher.
Der war ja in den 80ern, der war
okay.
Und der war ja, glaube ich, 94.
Ja, okay. Und Huck Finn mit Elijah Wood ist von 93.
Ja, aber verwechsel jetzt nicht das Dschungelbuch mit Tarzan. Christopher Lambert war ja Tarzan-Verfilmung.
Ach, Greystock ist Tarzan, ja sicher. Ah, ja. Oh, sorry. Ja, stimmt. Ja, Van Helsing. Wenn ich den Film mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen, der ist seelenlos.
Ja. Leider Gottes. Und der hat so viel Potenzial.
Ja, der hätte sich ja auch wirklich als reine comichafte Actionsause verkaufen können.
Ja.
Und ich sag mal, keine 135 Minuten gehen müssen, sondern vielleicht einfach mal 95 Minuten.
Ja, eben, da hat es einfach angefangen, dass wirklich alles über 2 Stunden gehen musste. Und nur Schauwert. Ist ja auch immer das, was ich immer so den modernen Blockbuster neben ihrer katastrophalen Umsetzung angreift. Wieso muss jeder Blockbuster 150 Minuten gehen?
Keine Ahnung.
Ich verstehe es nicht. Es war jetzt, wie ich jetzt diese Woche den neuen X-Men gesehen habe, war es wahrlich schon ein Hochgenuss zu erleben, dass der mit Werbung bloß 125 geht.
Ja. Ja, ja, wahrscheinlich alle den Überlängenaufschlag abgreifen.
Ja. Ja. Das, ja, Van Helsing, das ist schade. War damals im Kino schon furchtbare Enttäuschung und jetzt auch wieder mit vielen Jahren dazwischen und fortgeschrittenem Alter. Puh, kann ich immer noch nichts damit anfangen. Und ich finde auch nichts Gutes, bis auf eben den Score, ein paar Kulissen. Ja. Ja, und vielleicht ist noch witzig, dass das Ganze da im Vatikan so aufgezogen ist wie bei James Bond.
Ja, das ist ist auch eine nette Idee, aber man muss ja wirklich sagen, aber, also der, ja.
Ja, aber das haben Filme vor Van Helsing auch schon 100-mal gemacht.
Ja, und diesen Gag. Also Van Helsing ist echt so ein Film, der alles verschwendet. Der verschwendet seine Schauspieler, der verschwendet sein Potenzial, der auch seine Effekte. Also ich sag mal ganz ehrlich, die Effekte sind ja unter aller Sau.
Ja.
Das ist ja Brei.
Ja, na, die Vampirdamen, die da rumfliegen, das guckt ja furchtbar aus.
Oh, ey, unfassbar. Oder auch diese kleinen Vampire, diese Armee, diese Totenarmee. Also unfassbar, was da. Und am Ende, wenn sich Van Helsing zum Werwolf verwandelt und dann mit Dracula als Riesenfledermaus kämpft, ey, boah, das sieht ja aus wie bei Computerspiel, was weiß ich, 1995.
Ja.
Hammer. Hammer.
Auf der PlayStation 1.
Echt, also wirklich. Aber ja, naja. Wollen wir zum Fazit kommen oder möchtest du noch was anmerken zu Van Helsing?
Ich überlege gerade, was gäbe es noch zu Van Helsing zu sagen, ja. Interessant vielleicht nur noch, dass Hugh Jackman, der ja da praktisch gerade im Aufstieg war,
ja,
von seiner Karriere dann gleich nach X-Men so einen Scheiß da abgeliefert hat. Hat ihn aber offensichtlich nichts geschadet.
Nee. Hat danach dann auch Prestige und The Fountain gemacht, also und Australia. Das hat ihn zum Glück nicht runtergedrückt.
Ja.
Naja, gut. Gut, Carlo, Fazit und 1 bis 10, was nehmen wir denn mal? Vollautomatischen Armbrüsten.
Ich gebe 3,5 vollautomatische Armbrüste.
Ja.
Van Helsing, ein Paradebeispiel von Sommerblockbuster, der sämtliches Potenzial verspielt und alles gegen die Wand fährt, was man gegen die Wand fahren kann.
Ja, da schließe ich mich an und ich muss auch nochmal ganz stark darauf zu sprechen kommen, wie unfassbar lang dieser Film ist. Also dieser 135 Minuten Lauflänge, also ich weiß, dass ich nach 60 Minuten das erste Mal auf die Uhr geguckt habe und mir gedacht habe, scheiße, der geht ja nochmal das gleiche und noch ein bisschen länger. Also der ist dermaßen zäh und sowas von seelenlos und also ja, auf jeden Fall bis auf den Score und die Kulissen komplett verschenkt, gegen die Wand gefahren und nochmal draufgeschissen. Ja. Ich finde den richtig schrecklich. Ich gebe 2 von 10 vollautomatischen Armbrüsten und werde es tunlichst vermeiden, diesen Film überhaupt nochmal zu schauen.
Ja, ich habe es mir jetzt auch gemerkt, nach dieser Bananarama-Erfahrung jetzt hier.
was ich dich noch fragen wollte zu Van Helsing. Findest du, Van Helsing kann man gut mit die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen vergleichen?
Ah, kannst du ein gutes Double-Feature damit starten.
Ja, der ist ja auch so historische Figuren alle zusammenbringen und dann voll gegen die Wand, ne?
Ja, aber die Liga ist ja nochmal eine andere Liga. Also wenn man überlegt, dass das Sean Connerys letzter Film war, es tut so unheimlich weh.
Ja, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen besser finde als Van Helsing.
Ja, den müsste ich mir mal wieder anschauen.
Den würde ich so bei 4 Punkten ansiedeln.
Ja.
Aber gut, Van Helsing. Ach, wir haben was ganz vergessen, Carlo.
Was?
Das müssen wir jetzt erstmal noch wiederholen. Schlecht, 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 gut oder gut, gut? Denn die Tradition müssen wir auch bewahren. Also
ja, müssen wir für Stu, wenn er jetzt das hört, ne, dann wird er sofort vor der Tür stehen.
Ja, also Wild Wild West, würdest du sagen, der war schlecht gut oder gut?
Schlecht gut.
Da schließe ich mich an. Ich kann diesem Film nicht böse sein, auch wenn, wie gesagt, der durchaus seine Fehler hat und der durchaus auch den Bogen überspannt. Wie sieht's bei Van Helsing aus?
Schlecht.
Ja.
Nochmal schlecht.
Also schlecht. Absolute Anti-Empfehlung.
Aber echt, also man will jemanden total ärgern und ihm 135 Minuten seines Lebens klauen.
Ja, das ist echt Zeitverschwendung leider. Gut, Carlo, ich glaube, wir kommen zum Ende und wir haben unseren ersten Solo-Einsatz ohne Stu, glaube ich, relativ gut gemeistert.
Ja, würde ich auch behaupten.
Ja.
Aber er fehlt.
Er fehlt natürlich und ich freue mich schon, denn das nehme ich jetzt einfach schon mal vorweg, warum nicht. Spätestens in Ausgabe 10 wird er wieder zurückkommen und es wird eine Jubiläumsfolge sein und da werden wir richtig einen raus. Und da haben wir richtig einen raus. Genau. Gut. Dann verabschiede ich mich mal und sage euch, dass ihr den Podcast von uns wie immer bei Podigy, Spotify, Deezer, YouTube und iTunes abonnieren, liken und runterladen könnt. Und bedanke mich fürs Einschalten und freue mich aufs nächste Mal mit dir, Carlo. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und wie immer, Pascal, es war mir eine Ehre.